ARD.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es unter anderem um die Themen Selbstverletzung und Suizid. Falls du dich damit unwohl fühlst, überspring die Folge oder hör sie nicht allein. Heute Abend soll eine Death-Metal-Band aus Norwegen spielen. So steht es auf dem Plakat. Viel ist nicht los an diesem kalten Novemberabend 1990. Kein Wunder, es ist ein ganz normaler Montag. Dazu Bahnstreik und Regen. Und die Band? Unbekannt. Aber 8 D-Mark Eintritt, Death Metal und dann auch aus Skandinavien reichen anscheinend als Argumente für knapp 100 Leute, um nach Konnewitz zu kommen. Noch ist die Bühne leer. Nur 2 trübe Augenpaare blicken hohl in den Saal des Eiskellers. Sie gehören zu den Schweinsköpfen, die die Band als Deko benutzt, aufgespießt auf Zeltstangen. Ein Schockeffekt, der eigentlich nicht hierher passt in den schnöden FDJ-Club und vielleicht deshalb funktioniert.
Die ganzen Tische mussten zur Seite geräumt werden. Das war ja ein Jugendtanzsaal. Eigentlich war das total langweiliges Etablissement. Es war alles so brav, wirklich wie wenn eine Tanzkapelle da spielt.
Das ist Abo Alsleben. Das Konzert im Eiskeller ist die 3. Show, die er für Mayhem organisiert, dieser jungen Band aus Norwegen. Alle Anfang 20, so wie Abo selbst. Er ist sowas wie ihr Tourmanager. Vor allem ist Abo aber Fan von besonders hartem Metal. Was Mayhem machen, hat er bis dahin aber auch noch nicht gehört.
Ja, das Besondere war eben diese neue böse Musik, die in dieser Bösartigkeit bis dahin ungekannt war.
Optisch sind es dabei nicht nur die Schweinsköpfe, die Mayhem böser wirken lassen. Die ganze Show entspricht nicht wirklich dem Metal-Standard.
Der Necrobutcher hat vorher immer mit den Lichttechnikern geredet und hat gesagt, hier, wir wollen kein Lichtfasching, wir wollen nur düsteres Licht, ja, und Nebel.
Mayhem wollen sich abheben. Vor allem von bekannten Death-Metal-Bands, die sich im Auftreten kaum voneinander unterscheiden. Jeans, T-Shirt, Sportschuhe, dazu Jeans oder Lederjacke, das ist die Uniform. Aber spätestens als Mayhem-Sänger Dead die Bühne betritt, wird dem Publikum klar, dass hier ein anderer Wind weht.
Seine Klamotten stanken nach Erde. Der hatte die vorher wochenlang eingegraben in Norwegen und hat die dann erst rausgeholt. Der hatte irgendwie einen toten Raben in seinem Zimmer und den hat er da mit eingegraben. Und das stank alles, diese Klamotten, die waren alle zerfetzt und lumpig.
Außerdem tragen Dead und Gitarrist Euronymous Corpse Paint, schwarz-weiße Schminke, die ihnen ein leichenhaftes Aussehen verleiht. Schlagzeuger Hellhammer und Bassist Necro Butcher treten dagegen ungeschminkt auf, was das schräge Bild komplettiert. Und dann natürlich die Musik, diese neue, böse Musik.
Diese Stimme, das war nicht Gegrunze, wie man es vom Death Metal kannte, sondern der schrie sich praktisch die Seele aus dem Leib. Das war so ein innerer Schmerz, zum Ton gewordener innerer Schmerz, den er sich da herausquälte.
Kalt, unnahbar, roh. So beschreibt Abo das Konzert. Auf der Live-Aufnahme merkt man, dass sich die Leute im Saal schwer tun, diese Mischung zu verdauen.
Ja, man hört das Publikum nicht, weil das Publikum nichts gesagt hat. Die haben nur während der Pausen mal ein bisschen gejubelt. Und irgendwann mitten im Konzert hat dann Necrobutcher, der die Ansagen gemacht hat, hat dann gesagt:
Are you dead?
Huh? Erst ab der Hälfte des Sets ist das Eis gebrochen. Aber Mayhem sind noch nicht fertig. Denn für dieses Konzert haben sie etwas wirklich Wahnsinniges geplant.
Ich musste vorher noch, es war ja Montag, musste ich mit Euronymous noch ein Messer kaufen, weil er wollte unbedingt ein Messer haben für Dead. Die hatten das schon im Briefwechsel angekündigt, dass Dead, wenn das Konzert sehr brutal werden würde, er sich selber gerne schneiden würde. Und dann bin ich mit dem Euronymous in so ein Haushaltwarenladen gegangen und er dann gleich zur Vitrine mit den Dolchen. Der wollte also nicht nur ein kleines Messer, sondern sollte richtig groß sein. Und da haben wir dann ein 30 cm großes Brotschneidemesser gekauft.
Come on! Leipzig! Come on! Join us! Pure fucking Armageddon!
Und dann hat er sich dann beim letzten Lied auf 30 cm da den Arm aufgeritzt. Und der Arm war so dünn von dem, da hat er Hungerkuren gemacht, der Dad. Und dann zerschnitt er sich da den Arm und ich dachte mir, oh, hoffentlich tut er nicht verbluten. Der hat ja nur 3 Liter Blut in sich.
Dad verblutet an diesem Abend nicht. Lange wird er aber nicht mehr leben. 1993 ist auch Bandkollege Euronymous tot. Nicht zuletzt deshalb gilt live in Leipzig der Mitschnitt des Eiskeller-Konzerts als legendär. Es gehört zu den wenigen Tondokumenten in dieser Besetzung. Legendär ist das Konzert auch, weil es eine neue Bewegung im Frühstadium zeigt. Eine Underground-Bewegung aus Norwegen. Anfang der 1990er Jahre entsteht hier eine Szene, die die Optik und den Klang eines Metal-Genres prägt, das heute einen festen Stand hat. Black Metal. Schon früh zeigt sich aber, dass es manchen Musikern nicht nur um neue Sounds und Schockeffekte geht. Für sie ist Black Metal das musikalische Gewand einer radikalen Haltung, die sich vor allem abseits der Bühne zeigt. In hasserfüllten Aussagen, brutalen Aktionen und Schwerverbrechen. Mitte der 90er steht Black Metal für Dunkelheit und Antikommerz, aber auch für brennende Kirchen, Rassismus und Mord. In Norwegen und in Ostdeutschland. Um diesen neuen extrem Underground und seine schlechten Seiten geht es in dieser Folge. Ich bin Jan Kubong und das ist die zweite Staffel von Iron East, Heavy Metal im Osten. Folge 3, Das Dunkle. Anfang der 90er Jahre nimmt die sogenannte zweite Black-Metal-Welle in Norwegen Fahrt auf. Bands wie Immortal, Darkthrone oder Burzum kappen ihre Death-Metal-Wurzeln oder gründen sich als Black-Metal-Bands neu. Viele lassen sich von älteren Gruppen inspirieren, Bands wie Bathory oder Venom, die 1982 auch den Begriff Black Metal prägen. Sie werden zur ersten Welle gezählt. Mayhem gelten als Pioniere der zweiten Welle. Und schon die ersten Alben der jungen Generation finden Anklang. In Westdeutschland, aber auch im Osten. Wenn auch nicht gleich und erst recht nicht bei allen.
Viele DDR-Fans haben den Takt der Zeit erst langsam mitgekriegt. Dadurch, dass jetzt nicht alles so schnell in Osten schwappte, hörte man dort noch Bands, die im Westen ja streckenweise gar nicht gefragt waren.
Tim Hofmann habe ich euch in der letzten Folge vorgestellt. Er ist Musikjournalist und weiß noch, dass es erstmal viel Nachholbedarf gab.
Nach der Wende waren halt da ganz viele Fans, die wollten auf einmal Sodom hören, die wollten Tankard noch mal hören. Die wollten also diese ganzen Sachen, die sie aus ihrer Ostzeit alle geliebt haben, wollten die jetzt noch mal hören. Da war im Westen, wie gesagt, Anfang der 90er kam die Crunch-Welle. Da wurde es für Trash-Bands ganz finster auf einmal. Die sind ja alle relativ abgebrochen. Und dann kam Death Metal und so. Und das war in der DDR-Szene, kam das ja, wie mit einer gewissen Verzögerung. Also es gab natürlich die Death-Metal-Szene, aber wir hatten in der DDR ja schon die Diskussion Trash versus, sag ich mal, normaler Metal.
Und als es dann noch härter wurde, hat das normale Lager noch mehr gefremdelt.
Also der normale Metal, das war ja so Priest, Saxon, Maiden, Accept, AC/DC, bis, sag ich jetzt mal, Maxima, Metallica. Und alles, was dann härter war, da gab es ja schon auch konservative Metal-Fans, die gesagt haben, das ist mir jetzt so ein bisschen zu viel. Und das entwickelte sich dann quasi, ich glaube, auch die damals jungen Fans, die jetzt vielleicht zur Wende so 14, 15, 16 waren, die haben dann relativ schnell diese extremen Trends im Westen halt aufgenommen und sind diesen DDR-Kult so ein bisschen übersprungen.
Zu diesen jüngeren Fans, die Tim hier beschreibt, gehört auch Mike Weichert. Heute ist er Gitarrist bei der Thüringer Band Heaven Shall Burn. Und tatsächlich deckt sich Tims Einschätzung mit Mikes Erinnerungen, in der die alten Bands kaum noch eine Rolle spielen.
Du bist halt Anfang der 90er und da war Ostdeutschland Death Metal Grindcore-Land. Ne? Das siehst du ja auch, wenn du von dieser legendären Mayhem-Shows die wenigen Bilder, Fotos anschaust, da rennen Leute in Benediction-T-Shirts rum und so. Ne? Das war keine Black-Metal-Szene, auf die da Mayhem getroffen ist oder irgendwie sowas. Deshalb ist das ja auch so ein Kult, diese Live-Platte, weil das eben noch gar nicht so etabliert war damals.
Das spiegelt sich auch in den Lokalbands wieder, die Norweger damals supporten. Manos aus Sachsen-Anhalt sowie Eminence und Wodan, beide aus Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Doch während Manos bis heute ihren Stil aus Grindcore und Spaß fahren, hinterlassen Mayhem laut Abo Alslehm in Annaberg mehr als nur offene Münder.
Und die Leute haben natürlich alle geguckt, was ist denn das für eine Band? Was machen die für Musik? Das ist ja sowas Böses, haben wir ja noch gar nicht gehört. Und hat auch die Annaberg-Buchholzer-Szene, gerade Eminence und Wodan, sehr beeinflusst. Später mit den Jungs von Wodan habe ich geredet. Und die haben gesagt, das war für sie ein absolut einschneidendes Erlebnis mit Mayhem. Und die haben dann ihre Musik noch dunkler und düsterer gemacht. So wie es bei Mayhem geklungen hat und dann Black Metal genannt. Als diese Namensgebung Black Metal dann irgendwann zu Beginn der 90er aufkam. Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, wie aufregend das gewesen sein muss. Da kommt eine Band von weit her und zeigt dir mit einer Handvoll Songs, dass diese Musik mehr kann, als du bis dahin dachtest. Dass da noch andere Pfade sind, die es zu erkunden gibt, als Fan. Oder mit der eigenen Band am nächsten Tag im Proberaum. Tim Hofmann bekommt damals mit, dass sich etwas tut. Wenn auch erstmal auf kleinerer Flamme.
Tatsächlich gab es damals in Annaberg dann wirklich eine Black-Metal-Szene, von der ich wusste, die hatten zum Beispiel auch ein Tonstudio, das Digan-Tonstudio, wo diese ganzen Demos und so entstanden sind. Also es gab dann Eminence, Belmets, also es gab einen Haufen so kleiner Bands, die meistens dadurch auffällig waren, dass sie im Rockhard als Arschbombe des Monats abserviert worden sind. Und durch dieses Studio, glaube ich, ist in Annaberg damals relativ viel passiert.
Die Mayhem-Show 1990 wird da jede Band nochmal unterschiedlich stark beeinflusst haben, was Image und Klang angeht. Bei meinen Interviews merke ich aber auch, dass es eben nicht nur die Musik und die Effekte sind, die an Mayhem beeindrucken, sondern die Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit dahinter. Man fährt alles auf, was man hat, mit voller Hingabe, ob nun 100 oder 1000 Leute zum Konzert kommen.
Die beiden Gigs waren schon cool gewesen, so, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, das war jetzt so das extrem bedeutsamste Konzert oder dass da richtig extrem die Party da abging, so kann man eigentlich nicht sagen.
Aber auch Mike Andra alias Andrew von Manos nimmt das, was Mayhem auf der Bühne machen, als Novum wahr, erst recht für Ostverhältnisse. Mayhem machen es anders und sind anders extrem.
Aber halt die Show, das war schon so krass. Also das gab's ja, also habe ich auch bis dahin noch nie gesehen. Ja. Hat sich ja live auch dann ja, aufgeritzt mit dem Messer.
Völlige Hingabe. An dieser Stelle frage ich mich aber doch, wer macht so etwas vor nicht einmal 100 Leuten? Kauft extra ein Küchenmesser, damit sich der eigene Sänger auf der Bühne verletzen kann? Wollen Mayhem einfach nur krasser sein als alle anderen? Oder sind die gar lebensmüde? Wollen sie ihre Kunst buchstäblich verkörpern? Vielleicht von allem ein bisschen. Bei Mayhem sind es laut Abo vor allem Euronymous und Dead, die eine ähnliche Vision haben und sie auf die Bühne bringen mit Leib und Seele. Auch wenn Deads Leib und Seele nicht besonders gesund scheinen.
Dad war krank, der hat nur Tee getrunken und in der Ecke gesessen. Du musst dir ja vorstellen, das war 1990, hier war alles noch mit Kohlegasen, wurde geheizt. Die Schornsteine loderten ihre Abfälle da in die Atmosphäre, das war ja alles vor den Toren von Leipzig. Und als die ja ausstiegen, konnten sie gar nicht tief durchatmen, weil hier die Luft so schlecht war. Der Dad, der war sofort irgendwie erkältet, denn seine Stimme machte nicht mehr mit.
Dazu wirkt Dad ungesund dünn. Dass sich ausgerechnet jemand von seiner Statur bei einer Show verletzen will, kann Abo kaum ertragen. Dazu die depressiven Züge des Sängers. Abo macht sich Sorgen und versucht in Leipzig auf Euronymous einzuwirken. Sie sollten das Messer nicht kaufen und die Selbstverletzung weglassen. Aber ohne Erfolg. Dad wolle es so. Und es gehöre zu einer guten Mayhem-Show dazu. Wir können Dad und Euronymous nicht mehr fragen, was sie damals bewegt hat, wie sie drauf waren, was ihre Motive waren. Und wir sind auch nicht die Ersten, die diese Fragen stellen. Ein paar Antworten scheinen sich aber darin zu finden, was in den Monaten nach dem Leipzig-Konzert und nach der Europa-Tour passiert, die sich übrigens zu einem einzigen Desaster entwickelt.
Die anderen Konzerte in Belgien und Westdeutschland, die fielen alle aus. Dann wurde denen die Bandkasse geklaut.
Als sich Mayhems und Abus Wege in Leipzig trennen, kümmert sich Abu erstmal um sein Fanzine Cadaver Corpse and Bowels. Keine andere Band nimmt ihre Sache so ernst, schreibt er da über die Ostkonzerte der Norweger. Mit Euronymous bleibt er per Post in Kontakt.
Dann mussten sie nochmal zurückfahren nach Norwegen. Da ist dann irgendwie, ich glaube, Necrobutcher mit dem Zug nochmal nach Norwegen gefahren, um sich seine Sozialhilfe abzuholen. Weil die waren Sozialhilfeempfänger und mussten sich damals die Kohle persönlich abholen in Norwegen. Da fuhr er nochmal zurück und nochmal hin. Es muss ein übelstes Chaos gewesen sein.
Die Brieffreundschaft hält bis Frühjahr 1991, als Euronymous sich mit einer traurigen Nachricht meldet. Und einem sehr verstörenden Angebot.
Später kam dann noch ein Brief, wo er mir dann mitteilte, dass sich Dad umgebracht hat und dass er ein kleines Andenken für mich hätte, wenn ich Interesse hätte. Es handelte sich dann um irgendwelche Knochensplitter. Und da habe ich dann gedacht, sag mal, bist du bescheuert? Also was ist denn das für eine Abart, was du hier vorhast?
Per Ingve Olin, alias Dad, begeht am 8. April 1991 Suizid. Im Haus, das er mit seinen Bandkollegen Euronymous und Hellhammer bewohnt. Er schneidet sich die Pulsadern auf und schießt sich mit einem Gewehr in den Kopf. Es ist Euronymous, der ihn im gemeinsamen Haus findet. Doch anstatt die Polizei zu rufen, macht er Fotos von dem Toten und sammelt Schädelsplitter ein. Diese will er an Freunde schicken als Talisman. Auch Abo soll einen bekommen. Darüber hinaus nutzt Euronymous anscheinend jede Gelegenheit, um Dads Suizid für Mayhems Image zu nutzen, als härteste und extremste Band der Szene. Das geht Abo zu weit.
Und dann kam heraus, dass er dieses Foto vom toten Dad als Plattencover benutzen wollte. Und da habe ich gesagt, also das ist jetzt eine Richtung, die finde ich bekloppt. Das ist mir schon zu krank, zu Black Metal-mäßig. Und habe ihn dann nicht mehr geantwortet.
Abo ist nicht der Einzige, der sich von Euronymous abwendet. Sein Verhalten spaltet die Black-Metal-Community Oslos, die 1991 immer noch aus wenigen Leuten besteht. Und bis heute stellen sich die Ereignisse immer ein bisschen anders dar. Mal harmloser, mal drastischer und niederträchtiger. Je nachdem, wen man fragt. Rückblickend kann man wahrscheinlich sagen, dass Dads Selbstverletzungen und sein Suizid nicht nur einen Einblick in sein Seelenleben gaben. Und dass Euronymous' Verhalten nicht nur seinen Charakter und sein Kalkül zeigten. Sie machten auch deutlich, dass die Grenze zwischen der Brutalität auf der Bühne und der im echten Leben früh fließend war. Und vielleicht diente Euronymous' Verhalten als Vorbild oder als Ansporn. Schon bald zeigt sich jedenfalls, dass Teile der skandinavischen Szene ähnlich extrem sind und gewaltbereit. In den Monaten nach Dads Suizid bekommt man aber kaum mit, was da alles brodelt. Erst recht nicht als Jugendlicher in Ostdeutschland. Da ist erstmal alles nur Musik und die ist neu, düster und rebellisch. Viele Black-Metal-Bands geben sich ein satanistisches Image und setzen auf Schwarz-Weiß-Minimalismus. Schon die Plattencover unterscheiden sich stark von anderen Genres. Auf dem Radar von Mike Weichert, dem heutigen Gitarristen von Heaven Shall Burn, landen die jüngeren Bands aus Norwegen, Schweden und Finnland damals über Magazine, vor allem übers Rockhard.
Also das hat mich schon interessiert und auch fasziniert, ne? Weil es halt auch was war, was halt nicht jeder gehört hat. Ne? Dieses ganze Black-Metal-Zeug, das war schon krasse Scheiße damals, ne? Als das irgendwie hochkam, wie Immortal, dann die etwas späteren Mayhem schon, ne? Oder ersten, vielleicht sogar ja ersten Dark Funeral-Sachen, Burzum auf jeden Fall auch und sowas. Und da, als man Burzum noch ruhigen Gewissens damals hören konnte, da hat noch keiner geahnt, was da auf einen zukommt mit dem Vollidioten.
Mit Vollidiot meint Mike Varg Vikernes. Er ist der Gründer des norwegischen Einmann-Projekts Burzum. Bekannt sind er und seine Band aber kaum noch für ihre Musik, sondern vielmehr für Mord, brennende Kirchen und Rassismus. Wenn es um die Verbrechen in der Black-Metal-Szene geht, fällt sein Name meist als erstes. 1994 wird Vikernes zu 21 Jahren Haft verurteilt, wegen Kirchenverbrennungen, Waffen- und Sprengstoffbesitz und wegen Mordes an Øystein Aarseth, alias Euronymous.
Så till satanist-saka. Den drapsikta Varg Vikernes står fast på att han är oskyldig trots att Oslo-politiet idag la fram nya bevis mot han.
Im August 1993 tötet Vikernes den Mayhem-Gitarristen Aarseth mit über 20 Messerstichen. Das Motiv ist bis heute unklar. Vielleicht ging es um Geld aus Plattenverkäufen. Vielleicht um einen Machtkampf. Über Vikernes Verurteilung offenbart sich die ganze kriminelle Energie der norwegischen Black-Metal-Szene. Im selben Jahr wie Vikernes wird ein anderer Black-Metal-Musiker wegen Mordes verurteilt. Und bis Mitte der 90er geht man von über 50 Kirchenbrandstiftungen aus. Daran beteiligt Vikernes, Aarseth und andere bekannte Musiker. Durch das Medienspektakel um die Brände und Morde wird Black Metal einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Als Soundtrack und Brutstätte für Hass, Gewalt und Satanismus. Nicht alle Bands der kleinen norwegischen Szene haben Neonazis, Mörder und Brandstifter in ihren Reihen. Aber schon früh fallen viele durch rassistische, antisemitische und menschenverachtende Äußerungen auf. In ihren Texten, Booklets und Interviews. Darkthrone zum Beispiel werden vom Rockhard schließlich boykottiert. Und auch Bands aus anderen Ländern werden kritisch unter die Lupe genommen. Mike Weichert verfolgt das damals alles mit, über das Rockhard-Magazin.
Kann ich mich erinnern, ne, die ersten Releases, die da von Immortal, Impaled Nazarene und sowas alles, was auch so aus Mose-Universum war irgendwie, das ist dann schon teilweise auch in Interviews, die sind ja auch interviewt worden, ne, relativ kritisch immer zur Brust genommen worden, ne, auch so unter dem politischen Gesichtspunkt, ne, also da war, keine Ahnung, da Impaled Nazarene Frontmann natürlich, da hat er immer blöd provoziert und irgendwelche Parolen gebrüllt und so, und das wurde da schon auch hinterfragt und auch entsprechend kommentiert. Insofern hatte ich dem gegenüber durch das Rockhard gleich von Anfang an so ein bisschen, ja, nicht so ein Abstandsgedanken, aber war da auf der Hut.
Skeptisch sein ist angebracht, denn es gibt kein Internet, kein YouTube, kein Social Media. Musikzeitschriften und Fanzines sind die einzigen Kanäle zum Underground. Und wenn es etwas Neues gibt, dann auf halben Seiten. In einem Interview oder in einer kleinen News-Sparte. Und das einmal im Monat, wenn überhaupt. Und so dauert es schon einmal eine Weile, bis man ein umfassendes Bild hat und begreift, wie problematisch manche Bands sind. Die langen Pausen in der Berichterstattung sind das eine. Ein weiterer Faktor ist der begrenzte Zugang zu verlässlichen Infos. Das führt zu stille Posteffekten, Hörensagen und Mythenbildungen.
Also was da alles so umkolportiert wird, ob das stimmt, weiß ich nicht. Also die Black-Metal-Szene ist da natürlich, zum einen sind da ja wirklich grausliche Dinge passiert, also die Morde, ne, Euronymous und sowas, Kirchen anzünden, das ist ja wirklich passiert, aber ich glaube, es ist auch deutlich mehr erzählt worden, als wirklich passiert ist. Ne? Das war immer sehr geheimnisvoll und also völlig bizarr für uns, sag ich jetzt mal, normale Metal-Fans.
Einigen wird es wahrscheinlich ganz recht sein, dass vieles im Dunkel und Halbdunkel bleibt. Satanismus, Verbrechen, heidnische Folklore, Menschenhass und Nazitum. Es ist ein breites Spektrum, aus dem sich Bands und Einzelpersonen für Promo bedienen können und es bis heute tun. Die rohe Gewalt, die dem Black Metal der 90er auf mehreren Ebenen innewohnt, ist nach wie vor sein Alleinstellungsmerkmal. Sie zu relativieren, zu erklären und zu viel Licht ins Dunkel zu bringen, würde alles entzaubern, Black Metal die Zähne ziehen. Es verwundert daher nicht, dass über vielem, was damals in Norwegen passiert ist, auch 30 Jahre später noch Fragezeichen stehen. Aufgeklärt, ausgeleuchtet und gar nicht mehr mythisch ist dagegen ein weiteres Verbrechen aus dem Jahr 1993. Es ereignet sich aber nicht im weit entfernten Oslo, sondern mitten im wiedervereinigten Deutschland. Sondershausen, Thüringen. Hier locken drei Jugendliche ihren Mitschüler Sandro Bayer im April 93 zu einem Treffpunkt und bringen ihn anschließend in ein verlassenes Haus im Wald. Sie fesseln ihn, gehen auf ihn los und erwürgen ihn schließlich mit einem Stromkabel. Sie verstecken die Leiche, geraten aber schnell ins Visier der Polizei. Hendrik Möbus, Sebastian Schauseil und Andreas K. kommen vor Gericht und werden 1994 zu Haftstrafen zwischen 6 und 8 Jahren verurteilt. Ein rational nachvollziehbares Motiv habe es nicht gegeben, sagt einer der Täter zunächst. Hendrik Möbus gibt später einen persönlichen Konflikt an. In der Berichterstattung ist zu diesem Zeitpunkt aber längst ein anderes Thema im Fokus.
Der Mord an dem 15-jährigen Sandro Bayer ist nur der Höhepunkt eines Satanskults, dem sich eine Gruppe von Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren seit circa einem Jahr verschrieben hatte. Sie feierte schwarze Messen, zunächst auf dem Friedhof der Stadt, später dann im nahegelegenen Wald.
Die Tat sorgt als Satansmord von Sondershausen für Aufsehen und schnell wird bekannt, dass sich Politikersohn Möbus und seine Clique nicht nur für Satanismus und Horrorfilme interessieren, sondern auch für Black Metal. Seit 1992 spielt er mit seinen späteren Mittätern in der Band Absurd.
Die Jugendlichen waren stadtbekannt, zumal einer der Haupttäter der Sohn eines Landtagsabgeordneten ist. Darüber hinaus verkehrten mehrere der Satans-Anhänger im Jugendzentrum der Stadt, wo ihnen mit ihrer Black-Metal-Band ein Proberaum zur Verfügung stand.
Die Neigungen und Hobbys der Täter fließen ins Urteil ein. Das Gericht ist überzeugt, dass die Tat ohne diesen Hintergrund nicht möglich gewesen wäre. Die permanente Beschäftigung mit Horror- und Satans-Themen habe zu einer Abstumpfung geführt. Der Richter spricht von einem Satansmord.
Es war in gewisser Hinsicht ein Satansmord aufgrund dieses Hintergrundes, aber die Ausführung der Tat hatte nicht das Geringste mit einem Ritual oder einer satanistischen Tat zu tun. Es fehlt jeder rituelle Hintergrund. Es fehlt die Vorbereitung. Es fehlt die Ausstaffierung. Da waren drei Schüler, die gedacht hatten, sie könnten einen anderen einschüchtern, weil sie doch die mächtigen Satanisten waren, und das war schiefgegangen. Sie hatten verletzt, sie hatten ihn an der Freiheit beraubt. Und jetzt waren sie in einer Situation, wo sie nicht mehr ein noch aus wussten. Und dann kam der Einfluss dieses gedanklichen Hintergrundes. Dann die Lösung zu finden, jetzt töten wir ihn. Darauf wären andere, Gott sei Dank, wohl nicht gekommen.
Musik, Bücher und Filme als Ursache und Katalysator für Gewalttaten. Es ist ein Narrativ, das es schon vor Sondershausen gibt und das gerade Boulevardmedien, aber auch Politiker gern hervorholen. Für Musikjournalist Tim Hofmann hat sich daran erst mit Bowling for Columbine von 2002 etwas geändert.
Für mich gibt es da eine Berichterstattung vor und nach Bowling for Columbine, also dieser Film von Michael Moore, ne? Der sich mit dem Columbine-Massaker beschäftigt hat und in dem Michael Moore eigentlich diesen Mythos angegriffen hat, dass solche Taten von Videospielen, gewaltverherrlichender Musik, Horrorfilmen und sowas verursacht werden. Ne? Vor dem Film war das ein extrem weit verbreitetes Denkmuster, sag ich mal, im Mainstream. Also wenn dort Gruftis, Metal-Fans, mit jeder Subkultur hat man sowas verbunden und hat das so schaurig umflort, sag ich mal. Die Gruftis waren die Grabschänder und die Metal-Fans haben aggressive Musik gehört. Es ist ja kein Wunder, dass die Mörder werden und sowas. Und sowas hat man dann natürlich als Beleg gesehen.
Beim Sondershausen-Fall kommt hinzu, dass die deutsche Öffentlichkeit über dieses Narrativ wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt von Black Metal hört. einem sehr jungen Genre. Für Laien und besorgte Eltern war es bis dahin unmöglich, zwischen einem Iron Maiden, einem Slayer und einem Black Metal Shirt zu unterscheiden. Alles sieht gleich harmlos oder gleich gefährlich aus. Das ändert sich, als der Mordfall durch die Presse geht. Die Berichte alarmieren die Autoritäten, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer. Man wird wachsam und sensibel und weiß nun, dass Metal nicht gleich Metal ist. Mike Weichert erfährt das am eigenen Leib.
Da laufe ich mit Morbid Angel Shirt in der Schule rum und so weiter und da sind riesen Headlines über den Satansmord von Sondershausen in der Bildzeitung und alles so ein Zeug. Ne? Das war natürlich auch Provokation galore, da gerade zu der Zeit da mit irgendwelchen Metal- und Black-Metal-Shirts rumzulaufen und so weiter. Ne? Also das war schon eine krasse Zeit damals, in der sich viele, viele Erwachsene besorgt um einen gezeigt haben, wenn man da mit einem Metal-Shirt irgendwo rumgelaufen ist.
Auf der einen Seite ist es die Berichterstattung, die den Eltern Sorgen macht. Auf der anderen Seite ist es aber auch Hendrik Möbus selbst, der noch während der Haft ein Interview gibt. Es erscheint im Buch Lords of Chaos. Darüber bekommt er ein Podest, um sich mit Varg Vikernes und anderen radikalen Norwegern zu solidarisieren und ihnen seine Verehrung auszusprechen. Gleichzeitig stellt das Interview Möbus und Absurd mit den Norwegern in eine Reihe, künstlerisch und ideologisch. Möbus und Absurd als Band bekommen dadurch eine Relevanz, die ihnen der Großteil der deutschen Metal-Gemeinde entschieden abspricht, von Anfang an. Laut Tim Hofmann reagiert die Szene schon damals sehr empfindlich, wenn Einzelne versuchen, sie zu instrumentalisieren und sich zu Unrecht zu profilieren. Möbus, aber auch Varg Vikernes sind hier gute Beispiele.
Also das ist ein Verbrechen, das hat mit Musik nichts zu tun. Da hat ein Verbrecher einen jungen Menschen umgebracht. Und wenn der das irgendwie mit Musik begründet, mit unserer Musik, die wir geliebt haben, das fanden wir abstoßend. Also man wollte auf keinen Fall damit in Sippenhaft genommen werden und hat das natürlich klar verurteilt. Absurd ist bis heute eine absolute Randband. Damals wusste man noch nichts von den Nazi-Verwicklungen, das kam erst später, aber das wurde nie gut gehießen. Also im Promille-Bereich gab es Fans, die das gut fanden.
Trotzdem zählen Absurd bis heute zu den bekanntesten Black-Metal-Bands Deutschlands. Aber hauptsächlich wegen der Schlagzeilen. Denn Hendrik Möbus, sein Bruder Ronald und das Absurd-Umfeld gelten seit den 90ern auch als Strippenzieher der National Socialist Black-Metal-Scene, kurz NSBM. Die weltweit aktiv ist. Auch diese Aktivitäten haben mit Musik am Ende wenig zu tun. Heute sind Möbus und Co. vor allem eins: Neonazis.
Ein YouTube-Video zeigt den Auftritt der finnischen Neonazi-Black-Metal-Band Goat Moon in Mailand 2016. Massenweise streckt die Menge die Arme zum Hitlergruß. Die nationalsozialistische Black-Metal-Szene, kurz NSBM, ist umtriebig und international vernetzt. Auch Deutsche sind in die Organisation des Konzerts in Mailand eingebunden, so zum Beispiel Hendrik Möbus. Bekannt wurde der Thüringer Rechtsextremist Anfang der 1990er Jahre als Satansmörder von Sondershausen.
Dass manche Fans und Musiker für rechtes Gedankengut empfänglich sind, bekommt auch Abo Alslehm schon damals in Annaberg-Buchholz im Zuge der Mayhem-Shows mit. Aus Death-Metal-Bands werden NS-Black-Metal-Bands, mit denen Abo nichts zu tun haben will. Wie zuvor bei Euronymous bricht er den Kontakt ab. Und auch Mike Weichert ist damals das beste Beispiel dafür, dass Black-Metal-Fan nicht automatisch NS-Black-Metal-Fan ist.
Ja, ich habe einfach keinen NS-Zeug gehört. Ne? Und wenn da NS-Black Metal drauf stand oder irgendwas, dann konntest du das ja ganz leicht rausfiltern. Ne? Weil ganz oft ist ja mangels musikalischer Qualität dieses NS-Label auch das Einzige, was irgendeinen marketingfähigen Selling Point hatte bei irgendwelchen Bands. Die musikalische Qualität war es auf jeden Fall nicht. Ne? Haben ja Bands wie Absurd oder so auf vielen Releases eindrücklich bewiesen, dass da musikalisch keine Substanz ist.
Und so gelingt es NSBM-Bands auch nicht, die ostdeutsche Metal-Szene zu infiltrieren und ihr Gedankengut salonfähig zu machen. Zumindest nicht im großen Stil. Noch einmal Tim Hofmann.
Also bei uns haben die Neonazis damals insgesamt versucht, Fuß zu fassen, weil man insgesamt im Osten ein Potenzial gesehen hat. Und natürlich haben solche Kräfte alle Hebel gezogen, die sie konnten. Und da war das schon immer, ich sage mal, üblich, auch zu versuchen, in die Subkulturen einzudringen. Aber dass jetzt irgendwie gezielt im Osten Bands aufgetaucht sind, wie gesagt, Absurd ist tatsächlich so ein Beispiel. Das war aber auch wirklich ein bisschen später. Und das war ja schlecht. Also ich glaube, These, wenn es mal eine gute Band gegeben hätte, wird man anders reden. Aber man hat ja gar keine guten gehört. Das war ja immer schlecht.
Von bekennenden Neonazis mal abgesehen, gerieten Black Metal und Extreme Metal Bands in den späten 90er Jahren bis zu einem gewissen Grad unter Generalverdacht, der durch weitere Aktionen, Aussagen, Songs und Artworks bestärkt wurde. Ungeachtet dessen, ob man nur provozieren wollte oder sich einfach für den Zweiten Weltkrieg interessierte, wie viele immer wieder beteuerten, von Slayer über Marduk bis Take und Pantera, um nur einige zu nennen. Eigentlich hält dieser Zustand bis heute an. Und auch wenn er den extremen Underground in den 90ern nicht komplett für gute und vernünftige Leute verbrannte, steht seit den Ereignissen in Norwegen und auch in Sondershausen doch zu Recht ein großes Warnschild davor. Auf der Hut sein ist also immer noch angebracht. Bezogen auf den Osten ist es aber schon, wie Tim Hofmann gesagt hat. Organisierte Neonazis sahen hier ein Potenzial und versuchten auf Subkulturen und Jugendliche einzuwirken. In den 90ern zeigte das zum Teil auch Erfolg. Gleichzeitig gab es natürlich Jugendliche, die von sich aus rechts wurden.
Fascho sein war Mainstream in den 90er Jahren in der Jugendkultur, in der ich aufgewachsen bin. Wenn du da 15, 16 Jahre alt warst, war das Mainstream-Fascho zu sein.
Und Mike Weichert bekommt das in seiner Kleinstadt besonders zu spüren. Eines Tages ändert sich für ihn alles.
Ich war dann mal in Sommerferien so 5-6 Wochen an der Ostsee. Und als ich nach 5-6 Wochen wiederkam, waren alle meine Metal-Kumpels auf einmal Faschos.
Wie es für Mike weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Iron East. Heavy Metal im Osten. Ich bin Jan Kubon, Autor und Host dieses Podcasts. Die vierte Folge könnt ihr schon jetzt hören, exklusiv in der ARD Audiothek. Abonniert diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Außerdem findet ihr in diesem Feed auch die erste Staffel dieses Podcasts. Iron East ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Co-Autoren Klaus Schwartau und Max Stern. Originalmusik, Sounddesign und technische Produktion Mario Swigulski. Producer Max Stern. Covergestaltung Martin Pfeiffer. Distribution Hanna Lohoff. Technische Distribution Christine Franke. Produktionsleitung Steffen Thier. Redaktion und Projektleitung Andreas Zagelow. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. An dieser Stelle möchten wir euch noch einen weiteren True-Crime-Fall empfehlen. Genauer gesagt, einen sogenannten Cold Case. Es geht um den Fall Klaus Berninger. Der 16-Jährige aus dem bayerischen Wörth am Main wird am 23. Dezember 1990 tot in einem Wald aufgefunden. Doch mehr als 30 Jahre später gibt es immer noch keine Antwort auf die Frage, wer ihn getötet hat. Was die Arbeit an diesem Cold Case so schwierig macht, erfahrt ihr in der Folge des Podcasts ARD Crime Time. Und den Link dorthin findet ihr in unseren Shownotes.